Moin, liebe Werder-Fans. Hier ist Nachspieldeich, die Werder-Analyse der Deichstube. Ich bin Alexandra von Lingen und spreche nach jedem Bundesligaspiel des SV Werder Bremen mit dem Reporter der Deichstube, der das Match live im Stadion verfolgt hat. Und ihr könnt mitmachen. Schickt eure Fragen nach den Spielen an die 0160 982 18884 und wir liefern die Antworten. Gestern Abend war das Glas irgendwie halb voll und halb leer zugleich. Halb leer, weil da mehr drin gewesen wäre und halb voll, weil die Mannschaft des SV Werder Bremen eine respektable Leistung gezeigt hat gegen die Eintracht aus Frankfurt, bei der momentan auch einfach alles richtig gut läuft. Sprich, es hätte auch passieren können, dass deren Offensive richtig Fahrt aufnimmt und Werder aus dem eigenen Stadion schießt, aber genau das ist eben auch nicht eingetreten. Werder hatte es sogar ein paar Mal auf dem Schlappen, den Ausgleich zu schießen. Warum das in letzter Konsequenz dann aber eben nicht passiert ist, darüber diskutieren wir auch mit euch an unsere WhatsApp-Nummer 0160 9821 3x die 8 und die 4. Sind eure Fragen und Kommentare gegangen? Danke dafür. Ja, und viele Antworten hat mein Deichstuben-Kollege Malte Bürger für euch in Frankfurt vor Ort gestern mit frisch gebügelter neuen Crewjacke. Malte, steht dir das Stück? Wenn es einer tragen kann, dann ja wohl du. Moin
Danke dir, genau, moin erstmal. So frisch ist die gar nicht, aber tatsächlich frisch gebügelt. Ja, da hast du recht, das stimmt. Aber danke. Das Kompliment nehme ich gern mit. Bin auch direkt gestern noch ein paar Mal von ein paar Jungs erkannt worden. Schöne Grüße nach Ulm unter anderem. Sehr nette Jungs, die direkt angequatscht haben und gab noch einen schönen Austausch. Aber das war nicht das Einzige, was gestern interessant war.
Nee, wir wollen auch nicht über Mode reden, aber ich habe dieses erste Mal an dir gesehen. Ich kannte diese Jacke auch ehrlich gesagt gar nicht.
Ja, man muss ja immer für Überraschung gut sein, ne?
Absolut. Also schöne Farbwahl, tolles Logo, das der Deichstube. Ich habe mich gefragt, mit wie viel Rückgrat in dieser Jacke bist du denn dann wieder nach Hause gefahren gestern?
Ja, doch schon mit einigermaßen viel, ne? Also ich bin da ja eh aus zur journalistischen Neutralität verpflichtet und lass mir die Enttäuschung, wenn es denn welche gibt, ohnehin nicht so sehr anmerken. Ich finde aber auch, dass man wirklich nicht allzu enttäuscht nach Hause fahren musste. Klar, man konnte sich ärgern, dass es irgendwie dann doch kein besseres Ergebnis gab. Aber jetzt da komplett Trübsal zu blasen, weil man 1-0 in Frankfurt verloren hat, nee, ich glaube, da gibt's Schlimmeres, wie du gerade eben schon gesagt hast.
Genau, so war meine Gemütslage auch, klar, ein bisschen traurig war ich, ne, weil ich immer noch den Hoffnungsschimmer hatte und dachte, da geht eventuell noch was. Ja, und zeitgleich habe ich eine Mannschaft gesehen, die sich nicht verstecken musste, die ein gutes Spiel gezeigt hat, gegen einen Kader übrigens, ich habe das eben nochmal nachgerechnet mit meinem Solartaschenrechner, der einfach 135 Millionen Euro mehr wert ist als unser, ne, darf man nicht vergessen.
Nee, da ist eine Truppe international unterwegs, ne? Also die haben natürlich ganz andere Ansprüche auch. Und man sieht jetzt eben, wie du gerade auch schon gesagt hast, es läuft halt momentan richtig rein bei den Frankfurtern. Die holen die Punkte, so wie sie sie gerade brauchen. Und da sind dann eben Nuancen, die den Unterschied ausmachen. Der ein oder andere hat es gestern eben auch gesagt. Es ist vielleicht am Ende dieses eine Torunterschied, was diese Mannschaften trennt, dass die eine oben mit drin hängt und die andere eben dann doch im Mittelfeld platziert ist, wo sie am Ende dann ja vielleicht auch irgendwie hingehört.
Genau, ich dachte auch, Mamouche spielte uns an die Wand, aber das war ja zum Glück alles nicht so. Deswegen seid ihr auch ganz versöhnlich unterwegs, wenn ich so in eure Nachrichten gucke. Heute starten wir mal mit Markus, der die Partie passgenau auf den Punkt bringt.
Erstmal ein ganz großes Lob für die Mannschaft heute. Total kompaktes Auftreten, frech nach vorne gespielt. Gegen Frankfurt muss man erstmal in Frankfurt so bestehen. Man muss ja auch immer mal sehen, wo wir herkommen und wo Frankfurt ist. Also das ist ein meilenweiter Unterschied. Aber jetzt kommen wir auch wieder zu dem, was mein Jugendtrainer früher immer gesagt hat. Wenn man es vorne nicht macht, darf man sich hinten nicht beschweren, wenn es klingelt. So war es heute. Wir hätten das Ding auch, also auf jeden Fall ein 1-1 hätten wir verdient gehabt, in meinen Augen. Klar, Frankfurt hat die besseren Chancen gehabt. Aber ansonsten, Top-Spiel. Ich bin mega zufrieden, auch wenn wir verloren haben.
Und noch ein Markus, der aus dem Oldenburger Land nämlich, hat geschrieben, die heutige Leistung von Werder habe ich als gut empfunden, nur der verdiente Treffer blieb aus. Woran mag es gelegen haben? Ja, wenn etwas schmerzt nach der Partie, Malte, dann die Chancenverwertung vorne. Da wurde manchmal ein wenig zu kompliziert gespielt, zu sehr vielleicht um die Ecke gedacht. Braucht Werder weniger Schnörkel vorm gegnerischen Tor?
Ja, in dem Fall auf jeden Fall ja. Also nach den ersten 10, 15 Minuten, wo ich so ein bisschen dachte, oh, vielleicht wird es tatsächlich dieses erwartbare Spiel, dass die Frankfurter da Übergewicht haben, hat Werder sich ja wirklich gut freigeschwommen. Ist auch gerade über Derrick Köhn auf der linken Seite immer wieder zu Aktionen gekommen, mit Schweizer auf dem Flügel, hat es echt gut gemacht. Nur als es dann in Strafraumnähe ging, da hat es dann irgendwie gehapert, exemplarisch da echt so eine Köhn-Chance, wo ich dachte, hey, dem Jungen, den Ball muss er jetzt einfach aufs Tor bringen. Total super Gelegenheit, die er da hat, eine tolle Positionierung, und dann wird tatsächlich nochmal eben so einen Schnörkel geschlagen, anstatt die Pille einfach draufzuhauen. Und das war auch das, was Ole Werner hinterher bemängelt hat. Ne? Man muss den Ball dann vielleicht auch einfach mal aufs Tor bringen. Er sagte diesen schönen, fast schon philosophischen Satz, ich kann nicht sagen, ob der dann auch drin gewesen wäre, aber ich hätte es zumindest gerne erfahren. Und das verdeutlicht es doch ziemlich gut. Ich weiß auch nicht, er wollte jetzt nicht sagen, dass da irgendwie die Verantwortung weitergegeben wird oder so, oder man unbedingt in Schönheit sterben will, dass man den Ball dann nochmal richtig schön auf den Nebenmann auflegt. Es ist eher so, dass da einfach gerade vermieden wird, wie gesagt, abzuziehen, und das ist tatsächlich ein Problem. Und insofern, ja, das ist wirklich das, worüber man sich ärgern kann, weil ansonsten hat Werder da echt ein gutes Spiel gemacht, tatsächlich auch nicht so viel zugelassen, wie man befürchten konnte, durfte. Mich haben echt viele Leute vorher angesprochen und gesagt, ey, willst du da echt hinfahren? Die kriegen noch die totale Reise. Und so war es ja eben nicht. Und das muss man der Mannschaft wirklich hoch anrechnen, dass du nicht 90 Minuten lang den Laden da hinten komplett dicht hältst, ist auch klar. Dass es dann am Ende eben nur ein Gegentreffer ist und dann auch noch so ein dummes Ding kurz vor der Pause, macht es natürlich doppelt bitter.
Aber lass noch mal auf Köhn schauen, finde ich einen spannenden Punkt. Der hat ja auch ein paar Mal abgezogen, da hat Frankfurt einfach auch verdammt gut verteidigt, muss man sagen. Ich habe mich gefragt, ist er in seinen Aktionen zu eigensinnig oder fehlt ihm da schlichtweg die Erfahrung? Wie schätzt du ihn so als Spielertypen ein?
Nee, zu eigensinnig will ich gar nicht sagen, weil das ist ja genau das, was wir gerade eben quasi bemängelt haben, dass die Spieler dann eben nicht abziehen, weil sie unbedingt diesen Ball reinmachen wollen, sondern eher nochmal gucken, ob man jemand anderen findet. Das glaube ich nicht. Bei ihm ist tatsächlich immer noch die Balance so ein kleines Thema, wobei das immer besser funktioniert. Da merkt man eben diese vielen Trainingseinheiten, die er jetzt in den Beinen hat, dass Ole Werner wahrscheinlich auch sehr, sehr viel, unser gesamtes Trainerteam, mit ihm gesprochen hat. Offensiv kann er eben immer wieder seine Akzente setzen, durch die Geschwindigkeit, durch sein gutes Dribbling. Aber nach hinten, da mangelt es manchmal. Und das gelingt ihm jetzt immer besser, dass er weite Wege mit nach hinten macht. Er holt dann auch diese gelbe Karte, sieht er, weil er aber auch dieses taktische Foul auch unbedingt ziehen muss. Problem an der Sache war, dass danach seine Leistung so ein bisschen abkippte, er für meinen Geschmack dann in der zweiten Halbzeit kaum noch zur Entfaltung kam, was echt schade war, weil er war definitiv ein Spieler, der zum Beispiel gemeinsam mit Romano Schmid in der ersten Hälfte unheimlich viele tiefe Läufe gemacht hat, was der Mannschaft enorm geholfen hat. Ja, ich glaube nicht, dass er noch eigensinniger werden muss. Also er muss einfach genau wie alle anderen eben einfach mal vielleicht nicht so sehr nachdenken, sondern das Ding einfach reinmachen.
Ich meinte diese Eigensinnigkeit auch eher bezogen auf seine Dribblings, ja, weil ich manchmal so den Impuls hatte und dachte, gib ein bisschen schneller ab. Also du gehst gut Richtung Tor, du hast den Zug, aber jetzt ist auch mal an der Zeit, irgendwie aufzuhören, da rumzufummeln und noch fünfmal den Gegner zu umtanzen.
Ja, genau, das gehört halt so ein bisschen zu Thema. Ja, das gehört halt so ein bisschen zu seinem Gesamtpaket dazu. Das wusste man vorher. Total dribbelstarker, offensiv starker Spieler, der sich ja vielleicht manchmal ein bisschen zu spät in der Hinsicht dann vom Ball trennt und dafür eben dann diese defensiven Nachlässigkeiten hat. Ich glaube, dass da bei Werder gerade intensiv dran gearbeitet wird, eben diese besagte Balance da reinzukriegen.
Aber grundsätzlich finde ich ein cooler Spieler, der total sicherlich viel Potenzial hat, dass er noch entfalten wird. Du sagst gerade, es ist intensive Arbeit, die da geleistet wird bei Werder. Jasper, der bringt noch einen weiteren Punkt mit rein, warum es bei Werders Abschluss manchmal so hapert.
Also, um es kurz zu machen, mir fehlt ab und zu einfach der eine Unterschiedsspieler im Angriffsspiel. Ein Spieler, dem man mal den Ball gibt, der immer eine Idee hat, der es nicht zu umständlich macht und bei dem die Idee und die Umsetzung auch einfach klappt, der einfach aus dem Nichts mal ein Tor macht. Ja, und ich sehe da ab und zu mal Duxch, mal Schmid, mal Weiser, aber nicht auf diesem konstanten Level, um einfach wirklich in der oberen Tabellenregion mal anzugreifen. Der fehlt mir einfach. Und ich sehe aktuell auch niemanden, der sich dahin entwickelt, um wirklich dieses konstante Level mal durchzuziehen.
Malte, erstmal teilst du diese Meinung von Jasper, dass dieser Spieler, früher war das sicherlich Niklas Füllkrug, momentan einfach fehlt?
Ich finde es einen ganz spannenden Ansatz, muss ich ehrlich mal sagen. Es ist tatsächlich so ein Stück weit so, dieser Füllkrug, der fehlt eben, den du vorne einfach anspielst und der entweder total gewinnbringend ablegt und oder dir in Anführungszeichen fast schon ein Tor garantiert, wenn der Ball reinkommt. Es ist tatsächlich so, wie Jasper es beschrieben hat. Du hast immer mal Spieler, die diese Akzente setzen, ob es ein Marvin Duxch ist, ob es ein Romano Schmid ist, ob es ein Mitchell Weiss Weiser ist. Natürlich ist ein Mitchell Weiser alleine für sich auch schon ein Unterschiedsspieler, der Werder total auf ein anderes Level hebt. Aber eben diese Garantie, dass da vorne wirklich einer reinfällt, die liefert dir im Moment tatsächlich keiner. Das ist einfach so. Und das unterscheidet dich dann eben auch von den Teams, die oben drin hängen, wo es eben solche Spieler gibt. Bei Werder blitzt das mal auf. Da wird daran, ja, da kommt es darauf an, dass du einfach diese Konstanz da drin hast, dass das eben häufiger passiert. Du hast aber natürlich genügend Spieler, die per se erstmal diese Qualität haben, ja, so ein Spieler zu sein. Nur eben, da ist die Konstanz eben der entscheidende Punkt.
Ja, und so ein Spieler würde eben auch dieses starke Gerüst dann quasi als Fundament halten und tragen.
Total.
Um bei dem Bild zu bleiben. Wie sehr hat denn eigentlich gestern Jens Day gefehlt?
Gestern ist es gar nicht so groß aufgefallen, weil ich finde, Leo Bittencourt zum Beispiel hat ein ziemlich gutes Spiel gemacht. Hat er ohnehin, muss man ja auch echt mal sagen. Das macht er seit immer, wenn er Stay ersetzen muss, macht er das wirklich sehr, sehr gut. Wobei sehr, sehr gut klingt jetzt auch so, als sei es Note 1, aber er macht es wirklich sehr ordentlich. Und
ja.
Ist für ihn ja auch keine einfache Situation. Er weiß ganz genau, sobald Jens Day wieder fit ist, muss ich wieder auf die Bank. Also ist eigentlich in Anführungszeichen egal, wie gut ich spiele, es wird wahrscheinlich eh nicht für die Startelf reichen. Aber er macht das echt ordentlich und deswegen fiel das jetzt gestern nicht so auf, wobei wir natürlich jetzt überhaupt nicht sagen können, wie es eben vielleicht mit Jens Day dann doch noch anders gelaufen wäre, eben weil er im Mittelfeld nochmal eine andere Zweikampfführung hat, auch eine gewisse Kopfballstärke mitbringt, die sicherlich gestern in der einen oder anderen Situation auch vor dem gegnerischen Tor geholfen hätte. Darüber hinaus hat er eben schon 4 Tore die Saison erzielt. Also vielleicht wäre er der Mann gewesen, der einfach nicht nachgedacht hätte, wissen wir alles nicht. Aber es war im Vergleich zur zweiten Halbzeit gegen Kiel war es diesmal nicht so auffällig, dass man hinterher gesagt hat, ach verdammt, wäre Jens Dämmer dabei gewesen.
Wenn wir über diesen einen entscheidenden Spieler sprechen, der den Unterschied machen könnte, dann ist ja auch eine daraus resultierende Frage, gibt es denn einen Spieler, der Potenzial hätte, dorthin zu kommen? Wer mir gestern gut gefallen hat, war Marco Grüll. Der scheint ja immer mehr bei Werder anzukommen und ja, hat doch ein konstant gutes Spiel gezeigt. Aus Hamburg hat uns das hier dazu erreicht. Grüll wird immer mehr ein richtig guter, mitspielender und kombinierender Stürmer. Da freue ich mich über die weitere Entwicklung. Note 3 hat er von dir bekommen, Malte. Also nur befriedigend. Hat mich in der Schule früher immer tierisch genervt, diese Note, weil ich dachte, also entweder will ich richtig schlecht oder richtig gut sein. Ja, aber dieses befriedigend ist auch so echt Klatsche mehr. Also mehr kannst du irgendwie an Klatsche nicht einfahren. Für gut hat es also offensichtlich nicht gereicht. Nimm uns da mal mit rein in die Notenvergabe.
Ich fand tatsächlich auch, dass er insgesamt wirklich ein sehr auffälliges Spiel gemacht hat. Für mich vielleicht sogar sein Bestes bislang im Werder-Trikot. Er hat diese gute zweite Halbzeit in Wolfsburg nach einer sehr, sehr schlechten ersten Halbzeit in Wolfsburg gehabt. Ja, aber diesmal war er wirklich über die gesamte Zeit von Beginn an richtig ordentlich drin. Hat gerade mit Mitch Weiser schöne Szenen da initiiert. Was ihm noch so abgeht im Moment ist für die offensive Position, die er spielt, halt komplett diese Torgefahr. Die existiert da gestern eben auch nicht. Ja, er war eine wichtige Anspielstation und das ist sicherlich ein Faktor, auf den man aufbauen kann. Wenn er eben auch diese obligatorische 6-monatige Anlaufzeit braucht, die eben auch beispielsweise ein Jens Day oder ein Senelin damals nehmen mussten, dann ist das ein Spieler, auf den Werder sich richtig freuen kann. Ob er jetzt direkt zum Unterschiedsspieler taugt, da würde ich jetzt mal sagen, da ist der Weg noch ziemlich weit. Wir haben letztes Jahr darüber gesprochen, dass vielleicht Justin Ginma dieser Unterschiedsspieler sein kann, der immer, wenn er auf dem Platz steht, auch für ja irgendwas Überraschendes stand. Marco Grüll kann das auf seine Art und Weise halt auch, aber auch da haben wir eben bei Justin Ginma beispielsweise gesehen, dass da eben einfach ziemlich viel auch mal passieren kann und dann läuft es plötzlich gerade eben nicht so gut. Eine Verletzung, eine längere Ausfallzeit, was auch immer, und dann wird das schwierig. Also insofern, für Marco Grüll ist es immer noch eine Phase, wo er sich immer noch an die Bundesliga gewöhnen muss. Dieser Sprung von Österreich nach Deutschland ist da eben sehr groß, aber das, was er gestern gezeigt hat, macht auf jeden Fall Hoffnung, dass da noch mehr möglich ist und deswegen, weil eben diese ganz großen Akzente gefehlt haben, hat es bei mir in Anführungszeichen nur für eine 3 gereicht, aber ich finde, das ist jetzt auch nicht so schlecht, also es gab Fächer in der Schule, da wäre ich froh gewesen, wenn ich 3 gehabt hätte.
Ja, welche waren es denn?
Ah, definitiv Mathe, überhaupt Physik, Chemie, also ich weiß nicht, ob ich da jemals eine 3 gesehen habe, also das war gar nicht meins.
Und genau deshalb sind wir beide bei den Worten und beim Sport gelandet.
Ist so, ne?
Mir ging es nämlich ähnlich. Ich habe da Formeln, die habe ich bis heute nicht begriffen, die will ich aber auch gar nicht begreifen, weil ich nicht das Gefühl habe, dass ich sie im täglichen Einsatz brauche.
Aber du hast Kinder und musst sie dann auch mal durchpauken wahrscheinlich, ne?
Absolut, das geht jetzt los vermehrt, aber ja, ich ziehe mich da auch manchmal raus dann durch diesen Podcast, weißt du, ich sitze dann clever. Hier lieber hinter den Kulissen und mein Mann kümmert sich um die wirklich wichtigen Dinge in der
löblich,
Familie.
Löblich, löblich.
Ja, aber wo wir gerade bei dem Thema sind, ich war gestern in einer Kneipe, da war ich die einzige, die einen Werderschal getragen hat, wir waren auf so einer Familienkohlfahrt.
Was ist das für eine Kneipe?
Ja, das kann man echt mal hinterfragen, aber was ich spannend fand, wo wir nämlich gerade bei Gröl sind, um den Bogen mal wieder zu schlagen. Da war ich umringt von Leuten, die dann irgendwie so sagten, was ist dieser Gröl eigentlich für einer? So als Typ kriegt man den gar nicht so richtig zu fassen. Als Spielertyp, das kann man sich klar angucken, seine Aktionen auf dem Feld. Aber kannst du uns da so ein bisschen mehr zu liefern? Hast du mit dem schon mal ein bisschen intensiver gesprochen? Wie ist der so unterwegs vom Mindset her?
Ja, wir haben tatsächlich schon ein bisschen gequatscht. Ich habe ihn damals während der EM das erste Mal kurz getroffen. Da war er logischerweise noch bei der österreichischen Nationalmannschaft und ich habe ihn dann einfach mal an die Seite gezogen in der Mix danach und habe kurz über Werder mit ihm gesprochen und später haben wir uns dann auch nochmal gesehen. Also ist ein sehr ruhiger Typ per se erstmal, also kein Lautsprecher, vielleicht auch noch, weil diese Umgebung für ihn noch sehr neu ist, aber alle attestieren ihm, dass er ein unheimlich umgänglicher Typ ist, super ins Team passt, ja auch eine erfrischende Note nochmal mit reinbringt und er ist halt vom Spielertyp beziehungsweise vom Fußballprofi-Typ einfach auch, ja, hat eine ungewöhnliche Biografie, ist ja so eine Art Spätberufener, hat nie ein Leistungszentrum gesehen, hat dann eben lange in Österreich unterklassig gespielt, zwischenzeitlich in einem Schuhladen, also in einem Sportartikelladen, eine Ausbildung gemacht und gearbeitet und hat dann aber trotzdem irgendwie es geschafft, sich noch emporzuarbeiten und ist jetzt Teil, nicht immer konstant, aber der österreichischen Nationalmannschaft und hat letztes Jahr dort in der Liga viele Treffer erzielt, sehr auf sich aufmerksam gemacht, nicht nur Werder wollte ihn haben und deswegen, also der hat definitiv noch Potenzial, ist ein ganz spannender Typ und fühlt sich natürlich auch deshalb so wohl, weil er Landsleute wie Romano Schmid und Marco Friedl schon im Team hat, die ihn in Anführungszeichen so ein bisschen an die Hand nehmen, aber ich glaube, also diese Phase ist auch längst vorbei, aber du merkst halt, er fühlt sich auch total wohl hier.
Aber mega zielstrebig. Also was für eine Geschichte. Und endlich mal ein Typ, der sich mit Schuhen auskennt, weißt du? Also ich find's gut. Ich bin jetzt schon Fangirl. Nein, aber die Geschichte haben wir, glaube ich, auch hier schon mal erzählt. Ich wollte sie trotzdem mit dir nochmal heben, weil das natürlich auch viel über ihn aussagt, dass er eben nicht abreißen lässt und jemand ist, der sich wirklich reinbeißen kann.
Total.
Von daher vielleicht ja ein Kandidat, der da noch mehr Akzente zukünftig setzen kann. So, bevor wir uns weitere Einzelleistungen anschauen, lass mal hören, wie unser Deichstubenfreund und Taktikexperte Tobi Escher insgesamt auf die Partie gestern geschaut hat. Hier ist seine verbale Kunst der tiefen Räume.
Die Nachspieldeich-Taktikanalyse mit Tobias Escher.
Werder kann sich nach dem Auswärtsspiel bei Eintracht Frankfurt einer Sache rühmen. Die viel gelobte Offensive der Frankfurter hat in diesem Spiel nicht so stattgefunden wie in den vergangenen Wochen. Werder gelang es sehr gut, die Offensivbemühungen der Frankfurter abzuwürgen. Gerade das Tempo, das Frankfurt im letzten Drittel auszeichnet, das konnten sie selten ausspielen. Werder hat das Spiel mit einem hohen Pressing begonnen, Weiser ist dabei sehr weit hochgeschoben, Köhn jedoch tief geblieben. So hat man so eine Art 4-4-2-Pressing gehabt. Wenn Frankfurt das überspielt hat, hat Werder sich sehr schnell in den 5-2-3, teilweise sogar 5-4-1 zurückgezogen. Sie haben es auch sehr gut geschafft, die Flügelbeladung, die Frankfurt versucht hat, gerade auf Weisers Seite zu kontern, indem sie da mit einem Bittencourt weit rüber geschoben sind. Also defensiv war es eine gute Leistung von Werder nach so ein paar anfänglichen Wacklern, aber es ging ein bisschen zulasten der eigenen Offensive. Hier war Werder im eigenen Aufbau sehr statisch. Sie wollten nicht riskieren, dass der Gegner zu schnellen Kontern ansetzen kann. Man war auch sehr tief im eigenen Spielaufbau, haben sich häufig Spieler fallen lassen. Dadurch hatte man zwar keine Ballverluste, also keine Konter für Frankfurt, aber man hat auch sehr wenig Raumgewinn erzeugt, auch weil Duxch vorne die Bälle nicht so halten könnte, wie man sich das vielleicht erhofft hat, weil auch diese Pässe hinter die Kette, wenn dann mal ein Köln mitgekommen ist, die haben nicht gesessen. Blöd für Werder war, dass Frankfurt dann kurz vor der Pause aus einer Chance das 1-0 erzielt und danach musste Werder natürlich ein bisschen mehr machen. Gleichzeitig haben sie sich nicht so richtig getraut, alles nach vorne zu werfen. Das kam dann erst ganz zum Schluss, als dann plötzlich Pieper vorne als zweiter Stürmer neben Top aufgetaucht ist. Aber auch hier hat man gegen immer passiver werdende Frankfurter häufig den riskanten Pass vermissen lassen. Es gab nur selten solche Aktionen wie Duxch, der nach links ausweicht und dann die Flanke in den Strafraum auf Weisers Kopf schlägt. Also insgesamt kann man sagen, defensiv eine gute Leistung, es ging aber zulasten der Offensive und deswegen auch eine verdiente 0-1 Niederlage aus meiner Sicht.
So, da haben wir den Punkt jetzt nochmal, Malte. Die Defensive ging zulasten der Offensive. Erstmal danke, Tobi. Wie kriegt die Mannschaft denn künftig hin, diese Wechselwirkung auszuhebeln, also quasi mehr Yin und Yang ins Spiel zu bringen?
Ja, das ist natürlich schwierig. Das hängt aber ja auch damit zusammen mit dieser Vorgeschichte, die Werder auswärts hatte. Also natürlich haben wir uns alle darüber gefreut, dass Werder sehr viele Punkte schon geholt hat. Zur Wahrheit gehörte aber auch eben, dass in Sinsheim gegen die Hoffenheimer es ziemlich zügig 0-3 stand. Dann hast du in Wolfsburg 2 Tore kassiert. Dann bist du zuletzt gegen Gladbach einigermaßen auseinandergenommen worden in der ersten Hälfte. Dass du dich da dann zuerst gerade gegen so ein absolut offensivstarkes Team aus Frankfurt erstmal auf die Defensive konzentrierst, ist völlig legitim. Und ich finde ja, das war das, was ich eingangs schon gesagt habe, dass sie sich nach dieser Viertelstunde, wo sie sich wirklich sehr auf die Defensive konzentriert haben und auch mussten, weil die Eintracht gut begonnen hat, danach ja frei geschwommen haben. Es waren tatsächlich einfach so, dass diese Entlastung nicht ja gut genug zu Ende gespielt wurden. Also ein Romano Schmid hat es gut gemacht, sich dann aber manchmal festgerannt. Marvin Ducksch, fand ich zum Beispiel, hat viele gute Ideen gehabt, indem er sich die Bälle auch sehr tief aus dem Mittelfeld geholt hat. Aber das ist auch das, was Tobi Escher gerade angesprochen hat, dass die Bälle einfach nicht gut genug weitergegeben wurden. Also entweder sind Marvin Ducksch Pässe dann irgendwie verhungert oder ins Leere gelaufen. Das war sicherlich ein Manko, weshalb Werder da nicht noch effektiver war. Und natürlich hast du dann diese dicke Köhn-Chance. Und wenn die irgendwie ins Ziel führt, dann läuft das Spiel vielleicht auch nochmal ganz anders. Aber ich muss auch wirklich sagen, dieser Fokus auf die Abwehr war, glaube ich, genau richtig. Und wenn man auch sieht, wer dort gespielt hat und wie gespielt wurde. Also ich fand zum Beispiel Niklas Stark hat seinen Job sehr, sehr gut gemacht. Viele Laufduelle da auch für sich entschieden. Marco Friedl ist am Anfang ein bisschen stotterig reingekommen, ist da zweimal echt genaht worden bei dem hohen Tempo, wenn er aus seiner Komfortzone raus musste. Aber im Zentrum ansonsten, ja, totaler Fels in der Brandung. Miloš Veljković hätte für meinen Geschmack noch ein bisschen auffälliger verteidigen können. Das war allenfalls solide, aber trotzdem, also natürlich, das hängt immer vom Gegner ab, dieses Yin und Yang, ne? Also dass du da die richtige Balance reinkriegst. Du brauchst halt vorne sonst einfach diesen Punch. Da muss, und dann sind wir wieder bei dem Eingangsthema, da muss halt eben einmal einer sein, der gerade wenn man weiß, dass vielleicht auch nicht so viele Spiele danach kommen, um das Ding nochmal entscheidend abzulegen, einfach draufhalten und mal gucken, was passiert.
Lucky Punch, da sind wir bei einem Thema, das könnte dazu führen, dass es den mal gibt. Das sind die Standards. Und du bist mir gestern sehr aufgefallen in der PK, hast dich ja da ziemlich häufig zu Wort gemeldet, ne? Also kriegst eigentlich ein Fleißkärtchen auch von uns.
Ich tue noch was für mein Geld.
Ja, wirklich. Immer so, Malte Bürger von der Deichstube. Und nochmal, Malte Bürger von der Deichstube. Und da wäre noch jemand, der hat eine Frage. Und wer ist das? Malte Bürger von der Deichstube.
Ja, der ein oder andere Kollege hat auch schon ein bisschen komisch geguckt, gebe ich zu.
Ja, ich hatte auch das Gefühl, also das war die Malte Bürger Show da gestern, aber das zeigt mal, wie nah wir dran sind, ne? Und was wir alles machen, damit hier die richtigen Informationen gehoben wurden. Also, was ja spannend war, du hast gestern bei Ole Werner ein Thema abgefragt, Das sind eben die Standards. Und hier haben wir eine schöne Nachricht bekommen. Ein Balkongast hat uns die geschickt, Julian aus Huckelriede. Der hat sich zweimal von draußen gemeldet und hatte Redebedarf. Ich wusste gar nicht, ehrlich gesagt, ihr Lieben, dass Männer 3:27 lange Sprachnachrichten schicken können. Das muss irgendwie mit Fußball zu tun haben. Ich habe mir auch erlaubt, lieber Julian, eine Passage rauszunehmen. Du hattest uns ja angeboten tatsächlich, weil du mitdenkend bist, dass wir dich auf 1,5 stellen dürfen. Aber wir wollen irgendwie auch dein Sprechtempo beibehalten. Hören wir mal rein. Folgendes hast du zu den Standards von Ducksch gesagt.
Also ich finde jetzt nicht, dass die Ecken oder allgemein die Freistöße so gut kommen. Das ist immer, ja, das ist Meckern auf hohem Niveau. Ja, ich will jetzt auch nicht Ducksch anmachen oder Bittencourt. Das kam vorhin auch vielleicht falsch rüber. Ich wollte eigentlich sagen, dass Bittencourt super gespielt hat. Auch Ducksch macht das gut, aber da fehlt, also wenn du nach Europa willst, da fehlen irgendwie noch so ein paar Prozente, die dann auch irgendwie den Ausschlag geben. Gerade so Freistöße, Einwürfe, Flanken, also Standards allgemein, die sind, ich habe irgendwann mal so ein Interview gelesen oder gesehen, wo der Sportwissenschaftler sagte, ja, Standards sind essentiell wichtig im Fußball, weil das ist quasi null Invest und du kriegst halt immer eine Chance daraus. Und das Gefühl habe ich, fehlt bei Werder.
Malte, das Thema klebt ja irgendwie so ein bisschen wie ein alter Kaugummi an uns. Dieses Argument mit dem Sportpsychologen finde ich total spannend.
Ja.
Aber bevor wir da tiefer reingehen in die Wissenschaft, wie fandest du denn gestern die Standardsituation? Weil auch da gehen die Meinungen ja extrem auseinander. Lodder Matthäus zum Beispiel fand die super von Ducksch.
Ja, das ist tatsächlich sehr interessant. Also mein Gefühl war irgendwie auch, dass die einfach zu wenig Gefahr erzeugen. Ich wollte das jetzt auch gar nicht zu sehr an Marvin Ducksch festmachen, sondern meine Intention dann später auch bei der Pressekonferenz zu fragen war einfach, naja gut, wenn es jetzt jetzt halt in mehreren Anläufen einfach an diesem Tag mal mit Marvin Ducksch nicht funktioniert, sollte man dann nicht vielleicht auch mal Romano Schmid schießen lassen, der das ja beispielsweise bei Ecken bei der österreichischen Nationalmannschaft schon nachgewiesen hat, dass die halt auch gut und scharf kommen können. Und das war meine Intention, da einfach mal nachzufragen. Und Ole Werner sagte dann eben aber auch relativ schnell und sehr verteidigend, ist, wenn man sich die Bälle anguckt, es lag nicht an den Bällen und wo sie runtergekommen sind, sondern einfach, dass da keiner war, der sich da ja mit dem letzten Esprit, da sind wir wieder bei der Zielstrebigkeit, auch in diese Bälle geworfen, geschmissen hat, um das Ding dann über die Linie zu wuchten. Also das fehlte ihm. Er hat da Marvin Ducksch eindeutig den Rücken gestärkt und gesagt, seine Standards waren wirklich okay. Nichtsdestotrotz hat er gesagt, eine grundsätzliche Überlegung auch mal über einen Wechsel bei einem Standardschützen nachzudenken, sei da durchaus vorhanden, aber er hat eben für dieses Spiel gesagt, dass Marvin Ducksch da nicht so viel falsch gemacht habe, sondern einfach eben die Abnehmer gefehlt haben. Und er sprach einen Punkt an, den ich auch noch ganz interessant fand, dass eben tatsächlich seine Mannschaft aktuell nicht die größte ist. Und damit hat er ja komplett recht. Wenn bei einer Ecke die Verteidiger mit nach vorne gehen, sprich Marco Friedl, Miloš Veljković und Niklas Stark, dann hast du da vorne ein paar kopfballstarke Leute, brauchst aber natürlich auch ein bisschen was zur Absicherung. Nichtsdestotrotz, ansonsten ist da jetzt niemand, der da als großer Kopfballspieler ja in Erscheinung tritt. Dann sind wir wieder bei Niklas Füllkrug, den du halt vorher da vorne drin hattest, der immer für Gefahr gesorgt hat. Ja, du hast Spieler wie Mitchell Weiser oder Romano Schmid, die auch mal einen scharfen Kopfball aufs Tor bringen können. Das ist aber eher aus dem Spiel heraus, so wie es dann eben auch eine Viertelstunde vor Schluss war, als Mitchell Weiser da diese riesige Chance noch hatte, die Kevin Trapp mit einem schönen Reflex noch pariert und so das 1-1 verhindert. Aber das ist eben nichts, was aus dem Gewühl heraus bei einem Standard jetzt wirklich zielstrebig ist. Und das ist sicherlich ein Punkt, der Werder eben auch beschäftigen sollte.
Und da braucht es vielleicht ja auch ein und nichts gegen die Jungs und ihre Größe, aber der ein bisschen größer daherkommt, oder? Ein bisschen bulliger.
Vielleicht,
und
genau.
Und die Bereitschaft eben hat, zum Ball zu gehen, das könnte ja dann wieder ein Berg sein.
Das könnte ein Berg sein, definitiv, der ja alleine auch nicht so, ja, der allein deshalb schon schwierig zu bespielen ist, weil er nicht so schnell aus dem Weg zu räumen ist. Da sind wir auch dann wieder bei Jens Day, der eben diese Kopfballstärke auch besitzt und auch ja ohnehin keinem Zweikampf aus dem Weg geht. Also dem tut's dann auch nicht weh, wenn da der Gegenspieler mal ein bisschen zwickt und tritt und was sonst noch macht. Also der geht da auch auf jeden Fall hin. Hast halt eben aber auch zwei, drei andere Spieler, die eben ihre Kernkompetenz eher woanders haben. Ja, also es ist ein spannendes Thema. Ich fand's auch sehr, sehr, sehr ja, interessant, wie Ole darauf eben reagiert hat, weil auch da bin ich nach dem Spiel tatsächlich noch angesprochen worden vor dem Stadion und dachte, ja, könnt ihr nicht mal nachfragen, wie das mit den Standards ist? Und habe ich gesagt, ja, habe ich gemacht, Antwort kann ich liefern.
Ja, das sagte ich ja gerade, ne? Ein Thema, das an uns klebt wie ein alter Kaugummi, weil man sich diese Frage halt auch bei jeder Partie stellt. Aber das war dann nochmal die Begründung. Da müssen wir den Trainer gar nicht mehr im O-Ton hören. Du hast das wunderbar zusammengefasst. Der ist übrigens gestern, könnte man sagen, in jeden Zweikampf gegangen. Ole Werner mit einer gelben Karte. Was war da los?
Ja, der war reichlich unzufrieden, zumindest zwischenzeitlich oder eigentlich auch insgesamt mit dem Schiedsrichter. Er hat dann hinterher gesagt, dass er gar nicht so viel über Florian Bartschübner sagen möchte. Er hatte aber dann doch das Gefühl oder insgesamt die Bank, dass eben viele dieser 50-50-Situationen eher in die andere Richtung gingen. Sagte aber auch, das sei am Ende nicht spielentscheidend gewesen. Ja, er hat dann in dieser Situation sich ein bisschen zu sehr aufgeregt und er verstand auch, dass diese Reaktion nicht so ausfallen sollte, so hat er es ausgedrückt. Es ging auch eigentlich nur um einen Einwurf, aber in dem Moment war es dann einfach zu viel. Ole Werner hat sich beschwert. Ja, er ist bis jetzt immer noch der Überzeugung und hat es auch nach dem Spiel so vertreten. Es war einfach ein Einwurf für Werder, den hätte er gerne gehabt. Ja, war seine zweite gelbe Karte, sagte er selber. Sollte natürlich so eine Reaktion nicht geben, aber ich glaube, in dem Moment musste das einfach mal raus.
Naja, aber das ist ja auch genau das, worüber wir auch schon häufiger mal gesprochen haben, dass wir sagen, Ole manchmal eben sehr zurückhaltend, ne? Als Typ eher der Ruhige, aber also das zeigt, der Mann bringt auch Leidenschaft rein.
Ja, genau, du sendest damit ja auch ein Zeichen an die Mannschaft. Ein Trainer wird ohnehin erst nach 4 gelben Karten gesperrt, also da kann er noch in Ruhe ein bisschen meckern sozusagen, um da ein bisschen für noch einen zusätzlichen Push zu sorgen.
Ja, was wir noch abklopfen sollten neben dieser gelben Karte, ist die Aktion in der 32. Minute. Damit sind wir bei Michael Zetterer. Da war eine Szene, die sah echt krass aus. Da ist er heftig auf Kopf und Schulter gestürzt. Blieb dann auch danach liegen. Ist mein Herz kurz stehen geblieben, weil ich dachte, uiuiui, so ein Zetti jetzt irgendwie zu verschmerzen und auszuwechseln, das wäre richtig bitter. Hat er sich was getan? Wie geht's dem? Ich meine, der hat ja erstmal weitergespielt. Also so schlimm kann es dann doch nicht gewesen sein.
Ja, denkt man immer. Also ich weiß auch nicht, ob es Adrenalin oder so war. Ich fand auch, dass das ziemlich übel aussah. Wir hatten das Glück, hinterher direkt mit ihm zu sprechen. Habe ihn auch direkt darauf angesprochen. Er sagte dann ganz locker, ja, ich bin auf die Schulter gefallen. Ich denke aber nicht, dass es was Ernsteres ist. Also mal gucken, wie es dann, man weiß das ja, so eine Nacht später, vielleicht tut es dann doch nochmal irgendwie im Nacken weh. Aber ich würde auch sagen, dadurch, dass er komplett durchgehalten hat und auch jetzt nicht irgendwie den Eindruck erweckte und auch im Gespräch mit uns nicht, dass er da irgendwie jetzt, keine Ahnung, schwerer verletzt wurde oder so, gehe ich auch davon aus, dass es nicht ganz so schlimm ist. Aber trotzdem, sah wirklich übel aus. Und wenn man sich die Entstehungsgeschichte anguckt, ja, kann man ja auch darüber diskutieren, ob da Werder so viel falsch gemacht hat oder ob man das nicht so hätte anders bewerten müssen.
Und wo wir da nämlich gerade sind, haben wir noch diese Fragen hier offen. Ich zitiere, auf Augenhöhe beim Tabellenzweiten genau andersherum als gegen die Störche. Gut gespielt, aber leider nichts geholt. Ich fand alle Spieler im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Sehr gut Friedel, erfreulich Gröll, etwas unglücklich Weiser und Fummelhobbit. Und war der Einsatz gegen Veljkovic vor dem Tor nicht regelwidrig? Noch ein Und. Duxch geht im Mittelfeld in Kopfbälle und grätscht am eigenen Strafraum. Wie Koch stark in Zetti reinschiebt, eine saulinke Aktion, die zwingend eine bunte Karte verdient hätte. Boah, da war jetzt ganz schön viel drin.
Da war viel drin.
Zieh dir was raus.
Ja, bleiben wir bei der Aktion, die zu dem Zetterer-Sturz geführt hat. Also, dass Niklas Stark da so komisch buckeln musste, hängt eben damit zusammen, dass Robin Koch da eher nicht so schön zu Werke geht. Hat mich dann auch total überrascht, wie regungslos oder anteilnahmslos der Schiedsrichter das fast irgendwie zur Kenntnis genommen hat, was da passiert ist. Also hätte ich auch, glaube ich, mindestens Geld gezeigt, hätte jetzt die Schmerzen von Michael Zetterer auch nicht geschmälert, aber trotzdem, das wäre sicherlich ein Akzent gewesen. Und vor dem Gegentor, nee, ich sehe da keinen Foul. Also so ein bisschen Körperkontakt muss auch erlaubt sein. Das ging dann einfach riesenschnell. Da wurde über außen, wurde es schon nicht gut gemacht. Marco Friedel sagte das hinterher, also ganz schön, da darf der Brown einfach in aller Seelenruhe da außen rumrennen. Ja, dann geht's dann halt ganz schnell, Miloš Veljković kommt nicht richtig in den Zweikampf, Senelin lässt dann Mario Götze komplett laufen, dass der auch schon wieder getroffen hat, ist jetzt echt das 8. Mal gegen Werder in seiner Karriere, also der hat dann total...
Ja, das liegt ihm irgendwie.
Totalen Lieblingsgegner, war sein 100. Spiel auch gestern für Eintracht Frankfurt, also Die haben den natürlich richtig abgefeiert, wobei, muss man auch sagen, kleines unschönes Thema noch, so richtig laut wurde es bei dem 1:0 eben nicht, es hatte kurz vorher im Frankfurter Block einen Notarzteinsatz gegeben, deswegen war auch der Support da lange eingestellt worden, die Fans dort, die Ultras haben mit Flaggen versucht, das Geschehen so ein bisschen abzudecken. Eintracht Frankfurt hat dann später eine Meldung rausgegeben, dass der Fan, dem es da wohl nicht so gut geht, dann aber wohl stabil sei, also insofern auch von hier nochmal beste Genesungswünsche. Der Support wurde dann auch in der zweiten Hälfte dann wieder aufgenommen, also sind wir mal guter Dinge, dass da nichts Schlimmeres passiert ist, aber da sieht man dann doch immer, dass Fußball ja wichtig ist, aber es gibt dann einfach doch Wichtigeres, ne?
Ja, definitiv. Und das ist ja eine hervorragende Anmoderation für meinen nächsten Themenblock.
Traumpass vom Bürger.
Nehme ich auf, schiebe ich direkt ins Tor, denn wir zwei sind ja so gerne in People-Themen unterwegs.
Oha.
Und deswegen senden wir nicht nur Genesungswünsche, sondern einen fetten Glückwunsch raus an Toni Jung.
Absolut.
Der hat sein Team erweitert, ist gestern Papa geworden. Den besten gemeinsamen Weg wünschen wir den Jungs, ja. Geburt geht immer vor. Das war gestern eher ein recht spontaner Abgang von Toni vor dem Spiel. Oder wie kam das zustande dann, dass er gehört hat, jetzt mal zurück nach Bremen? Der war doch schon in Frankfurt.
Ja, genau. Der war tatsächlich mit Samstagmorgen, ging's dann zurück und der hatte auch schon im Sommer, als er erzählt hat, dass wieder Nachwuchs ansteht, hat er schon gesagt, auch da hat er tatsächlich auch diesen Satz benutzt, es gibt wichtigere Dinge als Fußball und deswegen, ich finde das auch völlig legitim, bei allem sportlichen Interesse, dass da jemand sagt, der zum zweiten Mal, glaube ich, oh Gott, jetzt will ich nichts Falsches sagen, Vater
ja,
wird.
Ja, zum zweiten Mal, doch, genau. Das weiß ich definitiv, ja.
Oh, hallo. Dass der dann auf jeden Fall, dass er auf jeden Fall dabei sein will oder schnellstmöglich bei seiner Family sein will, also habe ich totales Verständnis für und finde ich genau richtig, also deswegen unsere besten Glückwünsche.
Natürlich ist das richtig. Also ich habe zweimal im Kreißsaal gelegen. Wäre der Typ da nicht aufgetaucht, ich sag's dir.
Ja, aber es gab bestimmt auch schon Profis, die gesagt haben, ja komm, das Spiel mache ich nur eben zu Ende, aber dann komme ich ganz schnell. Also
ich glaube, da muss man kein Fußballprofi sein, ne? Nee. Um nicht im Kreißsaal aufzutauchen.
Dann hast du jetzt gesagt, ich hatte diese Situation noch nicht. Also insofern, da bin ich kompletter Amateur.
Bist raus, ne? Und ich habe den weltbesten Mann an meiner Seite, der wäre aus allen Teilen der Welt sofort rübergehuscht. Von daher, also ich bin da auch wirklich gut unterwegs, aber ich kenne eben auch andere Geschichten. Gut, wir driften mal wieder ab. Mhm. Wir wollen ja ganz nah am Fußball bleiben. Eine Sache noch, ein Punkt, den ich so als Abschluss gerne nehmen würde. Ein Aspekt, der mir aufgefallen ist. Die Frankfurter haben ja, du hast gerade gesagt, es gab zwar diesen Notfalleinsatz, so heißt es. Dennoch haben sie am Ende ja wirklich extrem gejubelt, was ja auch immer ein Gradmesser dafür ist, ja, dass sie Werder eben als Gegner da auch sehr ernst genommen haben und dass die Partie auch nicht als völlig offen angesehen haben, oder?
Nee, genau. Also die haben ja auch sehr, sehr schnell erkannt, dass Werder da wirklich ein gutes Auswärtsspiel liefert. Und Werder hat ja ohnehin so diese, ja, die Anerkennung in der Liga, dass du gegen diese Mannschaft einfach, kommst du halt auch nicht mit 80% durch, ne? Weil Werder halt spielerische Mittel hat, die wollen immer offensiven Fußball spielen, im Idealfall. Also da wird so eine Mannschaft auch beschäftigt, und vor dem Spiel war der Stadionsprecher da auch zugange und hat halt groß angekündigt, nachdem die Leipziger gegen Hoffenheim verloren hatten, dass halt Sprung auf Tabellenplatz 2 möglich ist. Ne? Es ist ohnehin, glaube ich, die beste Hinrunde seit Ewigkeiten, wenn nicht überhaupt, die Frankfurter da hinlegen. Und deswegen ist klar, also wenn du dann so ein Ding, was natürlich auch immer noch mit dem Unentschieden aus deren Sicht ausgehen kann, dann am Ende doch über die Ziellinie bringst, bist du natürlich mega happy und machst da erstmal große Party, ist klar.
Ja, sensationell. Die große Party steigt hoffentlich nächsten Samstag 15:30 gegen Stuttgart, wenn der SVW zu Hause im Weserstadion aufläuft. Die Schwaben derzeit auf Platz 7, gestern 2:0 gegen Bochum. Welcher Gegner erwartet uns da?
Ja, wird auch wieder eine ganz interessante Kiste. Natürlich stehen erstmal ein paar Personalien so ein bisschen im Vordergrund. Nick Woltemade kommt zurück nach Bremen. Ob er spielt, müssen wir nochmal abwarten. Dennis Undav tatsächlich nicht. Der Junge aus Achim, der ist verletzt. Also der wird schon mal nicht dabei sein, was für Werder ja schon mal nicht das Schlechteste sein muss. Aber der VfB ist eben trotzdem natürlich ein total starkes Team, hat jetzt diese Doppelbelastung Champions League, das muss man auch erstmal verarbeiten, aber spielt eben in der Champions League, verkauft sich da auch gut. Deswegen vielleicht in der Liga aktuell nicht ganz, ganz oben dabei, aber trotzdem eine Mannschaft, die auch brutale Qualität mitbringt. Also ich glaube, da kann man sich als Zuschauer wieder auf ein spannendes Heimspiel freuen. Ich hoffe, dass es eher so ein bisschen in Leverkusen-Richtung geht, wo Werder halt auch von Beginn an top da ist, vielleicht dann diesmal vermeidet, sich ein Ding zu fangen und trotzdem dann eben auch das bessere Ende mit sich bringt. Also ich glaube, mit der Fanunterstützung, die ja eigentlich immer gewiss ist und gerade gegen so einen Gegner dann auch da sein sollte, kann da einiges möglich sein, aber Werder wird wieder einen Top-Tag brauchen.
Wird Stay und wird Agu wieder am Start sein?
Ja, ist beides noch nicht ganz genau zu sagen. Also die Hoffnung ist natürlich da, gerade im Fall von Jens Stay. Da hatte Ole Werner letzte Woche schon gesagt, dass er auch gehofft hatte, dass es eigentlich nicht so langwierig ist mit diesen Nackenproblemen, die er da hat. Aber es ist tatsächlich immer noch so, dass ihn das ein bisschen behindert und man will dann natürlich nicht zu viel Risiko reingehen. Bei Felix Agu müssen wir auch mal abwarten. Hatte Knieprobleme, deswegen die Belastung gesteuert und kaum trainiert. Da wird sich vieles dann eben davon dann entscheiden, wenn er wieder ins Training einsteigt, ob er da die Belastung schon wieder steigern kann, ob er dann auch von Beginn an ein Fall sein wird. Ansonsten haben es ja Mitch Weiser und Derek Köhn jetzt eigentlich zuletzt ganz ordentlich gemacht. Also man muss da keine Bauchschmerzen haben, wenn Felix Agu dann jetzt eben doch nicht dabei ist. Das wird sicherlich so ein kleines Rennen gegen die Zeit bei ihm werden.
Und wer definitiv Belastungssteuerung kann, ist Malte Bürger. Vielen Dank, dass du uns das so wunderbar eingefangen hast, wie immer. Bist du denn nächste Woche am Start oder machen wir zwei dann mal Pause und der Herr Kurtheus wird zu Gast sein?
Nein, das Stuttgart-Spiel lasse ich mir natürlich überhaupt nicht entgehen. Also da bin ich vor Ort. Ah. Also wir haben am Sonntag wieder ein Date.
Guck an, da freue ich mich drauf. Und bis dahin machst du dir wahrscheinlich wie immer eine verdammt gute Zeit.
Ah, selbstverständlich, ohne geht's nicht.
So soll es sein. Ich entlasse dich und euch in den Sonntag oder in den Montag, wann immer ihr diesen Podcast hört. Danke euch fürs Dabeisein. Ihr wisst, wir sind rund um die Uhr für euch da. Also solltet ihr was haben, dann immer an die 0160 9821 dreimal die 8 und die 4. Wenn ihr das gut fandet, das kennt ihr. Lasst uns Liebe und 5 Sterne Deluxe da. Darunter machen wir es nicht. Ja, und wir zwei dann mal Richtung neue Woche, Richtung volle Werder Power und immer mit Blick auf Stuttgart, die wollen wir auf keinen Fall aus den Augen verlieren. Gegneranalyse ist das, was jetzt in der Woche im Vordergrund stehen sollte und die eigenen Stärken in diesem Sinne. Macht es gut, macht's euch schön. Cheers vom Nachspieldeich zu hören auf Spotify, bei Apple Podcasts und sowieso überall dort, wo es diese Podcasts so gibt. Danke, Malte.
Sehr, sehr gerne. Bis dann. Ciao.
Ciao.